zwei kleine Nerds.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im neuen Jahr, im Nerdjahr 2026.
Happy, happy New Year.
Wobei, stimmt nicht ganz, ne? Streng genommen war die Pano-Folge schon ein Neujahr.
Da haben
das
wir
ist
aber
jetzt so die erste richtige
die erste,
im neuen Jahr.
Die erste, wo nur du und ich represent sind.
Represent.
Aber wir haben ja auch schon Happy New Year bei der Pano-Folge, aber jetzt auch nochmal so Happy New Year, so nur wir beide.
So. Wir beginnen das neue Jahr mit Hobgoblin Session IPA Impishly Zesty with a Citrus Burst.
Also wenn das so schmeckt, wie das klingt, dann muss das extrem geil sein.
Findest du?
Weil, also da ist ein Goblin drauf.
Wir könnten eigentlich das Bild als Cover für die Folge
das
nehmen.
Ist, da ist so ein Goblin drauf und das klingt cool, sieht gut aus, es muss das nur noch schmecken.
Hat nur 3,4% Alkohol, dafür ist es ein halber Liter.
Mach mal, trink mal. Cheers. Sag mal, cheers.
Mhm. Schmeckt ein bisschen nach Ingwer.
Gut oder schlecht? Schmeckt es dir?
Ist ein Sommerbier. Ist jetzt vielleicht für den Winter nicht das Allergeilste.
Was ist ein Sommerbier?
Ist halt so erfrischend, weil es so eine Zitrusnote hat.
Ah, okay.
Würde ich sagen.
Ich als Bieranfänger. Ja, ich trinke ein Adel Holzener Active O2 Cherry. Diesmal ist Cherry, letztes Mal war Kiwi Mint.
Nur damit hier keiner unterstellt, dass wir dasselbe Getränk zweimal trinken.
Ja, und nicht, dass jemand denkt, dass wir das alles innerhalb von ein paar Tagen alles hier aufnehmen.
Ja, das müssen wir heute tatsächlich mal ganz offen dazu disclosen, weil wir sprechen heute über ein sehr brandaktuelles Thema. Die Folge kommt am 15. Januar, aber wir nehmen sie auf am 19. Dezember. Also wenn sich jetzt in den nächsten 4 Wochen die Welt schon so weitergedreht hat. Also ich kann ja mal disclosen, das Thema der Folge ist heute, wann platzt die AI-Bubble?
Ja.
Vielleicht platzt die ja jetzt schon, bevor die Folge rauskommt. Das wäre natürlich ungut. Dann wäre unsere Folge ziemlich schnell outdated.
Vielleicht ziehen wir dann die Folge auch zurück, weil es dann einfach so peinlich ist.
Und wir machen einen kleinen Disclaimer davor. Ja, das ist ja jetzt der Disclaimer. Also Disclaimer, die Folge hier ist Stand 19. Dezember 2025.
Ja, und weil es ja im AI-Game so viel tut und so schnell, da hast du mal eine Nacht geschlafen und dann kommen auf einmal 3 neue Modelle oder so. Ja, kann es gut sein, was Sebastian gerade sagte, dass in einem
jetzt geht's
Monat
ja,
schon wieder alles ganz anders aussieht.
Jetzt geht es ja ausnahmsweise mal nicht wie sonst immer darum, wie geil AI ist und wie schnell neue Modelle rauskommen und wie viel man damit machen kann und wie krass uns das beim Coden unterstützt oder welche Jobs es obsolet macht oder. Sondern es geht heute darum, ist es eigentlich alles nur eine dicke, fette Blase, die bald platzt und in 2 Jahren redet keiner mehr drüber. Als kleinen Aufhänger dafür, oder überhaupt, das war auch so ein bisschen der Auslöser, warum ich diese Folge gerne machen wollte. Ich habe hier den Chart von den Aktienkurs von Oracle. Mhm. Oracle geht ja krass oder versucht ja krass am AI-Hype mitzuverdienen, indem die gerade ein Rechenzentrum nach dem anderen aufziehen für so High-Computing-Geschichten. So, der Aktienkurs von Oracle, wenn du dir das anschaust, die haben halt, also 23, 24 ist auch schon ein Aufwärtstrend da. Aber so der richtig krasse Punkt, ab dem es wirklich steil bergauf geht, ist so Ende März, Anfang April 25. Mhm. Da waren die bei $130 und haben es geschafft, innerhalb von Monaten bis zum 15. September auf $309 hochzukommen.
Hätte man Oracle kaufen sollen,
oder? Hätte man kaufen sollen. Vielleicht aber auch nicht, weil Stand heute ist der Aktienkurs runter auf 190.
Okay.
190, das letzte Mal so tief, war der Aktienkurs im Juni. Und davor gab es auch nochmal eine kleine Berg- und Talfahrt. Davor das letzte Mal waren sie im November 24 bei $190. So. Mhm. Die Entwicklung gerade Die hat ja jetzt an allen Enden und Ecken so Spekulationen aufkommen lassen. Ist das eigentlich eine Blase, wo wir da gerade drin sind? Wie hat man im
Wie definiert sich denn eine Blase?
Mit Benjamin auch schon, ne? So die Dotcom-Blase, die Immobilienblase 2008, die dann zur Pleite von Lehman Brothers. Ja. Ist das die dritte dicke, fette Blase, die jetzt platzen wird und uns wieder in eine krasse Wirtschaftskrise stürzt? Ja, ist eine gute Frage. Wie definiert sich eine Blase?
Also für mich jetzt so auch ein bisschen so in meinen Gedanken. Blase hört ja schon immer sehr negativ an. So im Sinne von, oh ja, das ist jetzt irgendwie da und irgendwie bringt es uns so irgendwie nichts und warum ist es jetzt so groß? Ich habe aber das Gefühl, dass es ist ja ein Riesenthema.
Soll ich mal den Wikipedia-Eintrag zum Thema Bubble Economy vorlesen?
Ja, ja, ja.
Unter einer Bubble Economy, englisch Blasenwirtschaft, wird eine Volkswirtschaft verstanden, die zunächst durch eine Spekulationsblase profitiert und wächst, nach dem Platzen der Blase jedoch unter den Auswirkungen der wirtschaftlichen Rückschläge leidet. Die Überbewertung von Geldanlagen, insbesondere Aktien und Immobilien, führt zu erhöhtem Konsum und gleichzeitig zu erhöhten Investitionen. Okay. Grund für die Konsumerhöhung ist, dass die Wertsteigerungen zu Vermögenserhöhungen der Bürger führen, von denen ein Teil in den Konsum fließt. Grund für die Erhöhung der Investitionen ist, dass die Aktiengesellschaften Kapital zu einer niedrigen Verzinsung erhalten. Bedingt durch diese positiven Wirkungen kommt es zu zusätzlichem Wirtschaftswachstum und damit zu einer positiven Rückkopplung. Kennzeichen einer typischen Blase ist die Zunahme der Spekulation auf Kredit. Dabei unterliegen Kreditzinsen nicht unbedingt den Regeln von Angebot und Nachfrage. Und bei zu langen, zu günstigen Kreditkonditionen während des Aufschwungs besteht die Gefahr der spekulativen Überhitzung. Die Blase platzt an einem erhöhten Preisniveau, wenn der Zugang zu weiterem Kreditgeld verteuert wird, womit sich nicht ausreichend Nachschuldner finden und damit weitere Nachfrage abbricht. Aufgrund der erhöhten Kreditzinsen stagnieren Investitionen und Schuldnern sowie Konjunktur steht weniger freies Kapital zur Ausgabe, Einnahme zur Verfügung. Dies kann, wenn es zu keiner oder zu einer zu geringen Liquiditätsversorgung kommt, zu einer Wirtschafts- bzw. Absatzkrise führen. Okay, das war jetzt eine super lange, komplexe Erklärung. In meinen einfachen Worten würde ich sagen, eine Blase ist, wenn eine Branche krass hohe Renditen verspricht und jeder rennt da drauf und investiert, ne, wie ja auch in dem Artikel stand, auch oft auf Kredit, die Leute leihen sich Geld, ja, um es in Aktien zu investieren. Und irgendwann ist so viel, viel, viel mehr Geld in der Branche investiert, als jemals als Profit da wieder rauskommen wird. Und irgendwelche institutionellen Investoren raffen das an irgendeinem Punkt, fangen an zu verkaufen, kommen selber noch gut raus auf dem Peak, aber dann beginnt die Talfahrt der Aktienkurse und dann, ne, meistens sind es ja dann die Kleinanleger, die Privaten, die jetzt nicht ständig irgendwie im Depot stecken und irgendwie da am Ball sind und informiert sind und dann brechen die Aktienkurse ein und alle Privatleute, die investiert sind, machen halt Riesenverluste und ja, dann platzt die Blase.
Ich habe so,
die Frage ist also,
wo sind wir gerade in dieser, ne, in dem, was von A nach B nach C nach D und so weiter?
Das ist eine gute Frage. Wir können uns ja mal angucken.
Also für mich ist es halt schwer zu beurteilen, weil ich einfach so wenig so irgendwie makroökonomische Blick habe auf diese Sache. Ne?
Wir können ja einfach mal reinschauen, zum Beispiel OpenAI, wie viel Geld die verdienen oder wie viel Geld die verlieren.
Ich glaube, die verdienen noch gar kein Geld.
Die Vermutung würde ich auch teilen. Ich hätte es jetzt gerne mal in harten Zahlen gewusst.
Ich glaube, dass die ganze R&D und Serverstruktur kostet so viel.
Das ist ja dann genau die Frage sozusagen, ne? Übersteigt das, was sie da gerade in ihre Rechenzentren und in Hardware und in die Modelle stecken, übersteigt das halt den Profit, den sie jemals damit erwartenderweise werden machen können? Also OpenAI verdient aktuell 12 Milliarden im Jahr und hat Kosten von 115 Milliarden Euro, Dollar, US-Dollar.
Nochmal ganz kurz wiederholen.
Die machen Umsatz von 12 Milliarden und haben Ausgaben von 115 Milliarden.
Krass.
Also die machen sozusagen das Zehnfache an Verlust von dem, was sie an Umsatz reinholen. So, jetzt mal Würde mich dazu noch interessieren, wie viel Geld wurde eigentlich in OpenAI investiert?
Crazy. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? OpenAI. Was ist mit den ganzen anderen, die damit spielen auch? Das ist krass. Willkommen beim Wirtschaftspodcast. Zwei kleine Nerds.
Also Microsoft hat zum Beispiel 13 Milliarden in OpenAI gesteckt und besitzt damit 27%.
Von was?
Von OpenAI.
Also von OpenAI.
Der Börsenwert von OpenAI, wenn du den Börsenkurs anschaust, liegt bei 500 Milliarden Dollar. Das heißt, wenn du jetzt alle Aktien von OpenAI aufkaufen wollen würdest, müsstest du 500 Milliarden auf den Tisch legen, würdest dafür ein Unternehmen bekommen, was 12 Milliarden Umsatz macht.
Und 100 Milliarden Kosten.
Und 100 Verlust jedes Jahr.
Es sind 10 Milliarden sind pro Jahr, so. Ja, okay.
Was denkst du, wie viele zahlende Abonnenten hat OpenAI? Hast du ChatGPT Pro?
Ja, schon ein paar Millionen. Also sind es schon 6, 7 Millionen? Kommt das hin? Das
ist eine Meldung aus dem Juni, 3 Millionen zahlende Kunden.
3 Millionen.
Ich sag mal, die große Erwartung, die Investoren haben, würde ich jetzt mal ihnen unterstellen, ist ja nicht sozusagen, wie viele private Accounts werden da abgeschlossen, wo jemand mal 10 oder 20 Euro im Monat zahlt, sondern das große, große Potenzial steckt ja in der Frage, wie viele Jobs wird AI obsolet machen, wegrationalisieren. Ne? Ich meine, Da steckt ja die richtige Kohle drin. Ne? Wenn du auf einmal zu einem Versicherungskonzern gehen kannst und kannst sagen, ihr könnt ein Drittel eurer Belegschaft entlassen, das macht jetzt die Maschine.
Aber das ist, glaube ich, auch schwer
vorherzusehen. In solchen Themen ist ja die richtige Kohle drin und nicht in irgendwelchen Abonnenten.
So. Aber das ist halt auch vielleicht für Wirtschaftsexperten, für irgendwelche Berater absolut schwer zu benennen, zu betiteln, so eine Zahl. Oder? Also,
du meinst, was da an erwartetem
Weil es ja immer so
rumkommt, oder was?
Ja, genau, weil es ja immer so dieses Reichrechnen. So, okay, klar, in der Theorie werden die irgendwann mal Geld machen, so, ne? Aber wann? Wie viel?
Also der Punkt ist halt wirklich, glaube ich, und das ist ja auch bei allem, was gerade passiert, aber das ist ja wirklich noch nicht raus, wo ist sozusagen der Stopp, ne? Wie viele, also gerade ist AI gut darin, uns halt Routinetätigkeiten und einfache Tätigkeiten abzunehmen, ne? Du würdest jetzt vielleicht jemanden, der Schadensformulare bearbeitet, würdest du durch eine AI ersetzen, aber du würdest ja jetzt nicht einen CEO durch AI ersetzen und ChatGPT eine Firma führen lassen oder, keine Ahnung, einen
noch nicht.
Abteilungsleiter für ein Callcenter oder keine Ahnung, ich weiß nicht, so alles, was ein bisschen, sage ich mal, komplexere, das ist genau der Punkt, noch nicht. Ne? Die Frage ist halt, wo ist Stopp? Und es weiß ja keiner, wo Stopp ist. Ne? Kommt da noch ein dicker, fetter Durchbruch oder bleibt der aus? Oder
viele sagen auch schon, wir sind schon im Plateau. Also es wird nicht nur mal krasser werden.
Ja, kann ja auch sein. So, ne? Und die Frage ist halt sozusagen, oder die jetzt investiert haben in so Firmen wie OpenAI, die spekulieren ja darauf, dass das noch viel krasser weitergeht. Ne? Und die Frage ist sozusagen, bis wann muss der nächste fette Durchbruch gekommen sein, damit die Investoren das Vertrauen behalten oder respektive sozusagen, wie lange darf es noch dauern, bevor alle anfangen, wieder ihre Aktien abzustoßen? Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt noch eine krasse Zahl für dich. Und zwar, was glaubst du? Es gibt eine Umfrage unter Unternehmen, die AI-Projekte machen. Wie viel Prozent der Unternehmen haben geantwortet, dass das AI-Projekt, was sie durchgeführt haben, irgendeinen Einfluss auf ihre Gewinn- und Verlustrechnung hatte? Also mit anderen Worten, wie viel Prozent der Firmen haben wirklich von der Einführung von AI auch greifbar in Euros profitiert?
10%.
Nur 5%.
Ja, ich glaube, es ist klein.
95% der Unternehmen sagen, wir haben ein AI-Projekt durchgeführt und wir haben zero Return davon bekommen.
Und das ist dann vielleicht, wissen wir nicht, aber auch dieser Connection zur Blase. Ne?
Das ist
Also so würde ich mir vielleicht so eine Blase auch so ein bisschen jetzt in der Pavlovs-Definition definieren. So, alle haben Projekte gemacht mit AI und keiner hat irgendwie, war schneller, hat Ressourcen gespart.
Und es ist ja komisch,
Output,
ne?
Generiert.
Es ist ja komisch, weil selbst in dieser Umfrage sagen die Leute, auf einem persönlichen Level sind wir produktiver. Ja. Aber auf einem unternehmensweiten Level schlägt sich das nicht in Umsatz oder in gesparte Kosten nieder.
Genau.
Warum? Warum denkst du, ist das so? Warum? Du sagst ja auch, du bist 50% schneller beim Coden. Warum schlägt sich das nicht in der Kostenstruktur nieder? Was glaubst du? Also ich weiß es auch nicht.
Definitiv. Vielleicht ist es auch dieses Subjektive. Ich sage jetzt mal einfach jetzt komplett in den Raum, also mich selber hinterfragt. Vielleicht bin ich ja gar nicht produktiver. Ich glaube nur, ich bin produktiver, weil es auch so viel Spaß macht und so cool ist.
Ach, du hast es gar nicht gemessen. Das war nur so ein Bauchgefühl, oder was?
Und ich habe letztens meine alte Stopwatch rausgeholt und das dann gemessen. Nee. Ne, weißt du, weil du halt so gehypt bist und das ist auch so fancy und es generiert dir so viel Code und denkst du, oh geil, und vielleicht hättest du dich hingesetzt, ich sage jetzt nur vielleicht, ich weiß es nicht, hättest du dich hingesetzt, 3 Stunden, 4 Stunden sich krass konzentriert und dann wäre es auch fetch gewesen. Ja. Und du bist aber mehr unter Kontrolle von dem, was du gerade gebaut hast.
Wir hatten auch kürzlich ein Kundenprojekt, da hat der Kunde gesagt, nein, ihr müsst das alles mit AI machen, es geht super schnell, dies, das, nimmt das, dieses Modell macht. So, und dann haben wir das probiert und wir haben das gemacht. Und dann hat allein sozusagen die Code-Review-Schleifen, die wir gedreht haben, weil dann irgendwas architektonisch nicht passte und so, das war am Ende wirklich genauso viel Zeit nochmal Code-Review und Bug-Fixing-Schleifen hintendran, wie wir am Anfang investiert haben, um das Ding zu coden. Ne? Das heißt, du bist 50% schneller beim Coden, du stehst aber dann vor der Aufgabe, vertraue ich der AI, hat sie halluziniert, musst alles nochmal checken, musst alles nochmal gegenlesen. Und hast am Ende dieselbe Zeit investiert.
Und die Frage ist jetzt, ich stelle, ist das vielleicht nur, weil man muss AI mehr Möglichkeiten und mehr Chancen geben, weil du hast jetzt zum Beispiel bei dir das zum ersten Mal eingesetzt im Projekt. Ich bin auch noch, ich will jetzt auch nicht sagen, ich bin der AI-Experte, auf gar keinen Fall, sondern ich bin auch noch mich am Herantasten und schauen. Dann gibt es immer wieder Updates von den Modellen. Das heißt, man muss sich ja immer wieder neu da reinfuchsen. Das heißt, du gewinnst vielleicht ein bisschen Speed und nach hinten raus aber dann vielleicht dann doch nicht. Mhm. Werden wir vielleicht jetzt auch nicht so wirklich beantworten können. Oder ist es dann erst messbar, wenn das dann so komplett grundlegend in der Firma eingeführt wird? Ne, und dann alle dann da mitziehen und nicht nur so ein paar. Weil vielleicht diese paar dann, die das dann einführen, und ein Projekt gleicht nicht dann die anderen Projekte so aus. Ne? Wir haben es jetzt für ein Projekt mal gemacht, ja, war ganz okay. Wobei es nicht mega, aber war ganz okay. Hätte man das komplett eingeführt und sich alle 100% darauf fokussiert, dann hätte man vielleicht eine andere Zahl. Ja. Vielleicht nach hinten oder nach vorne, weiß man nicht.
Und ich weiß gar nicht.
Weißt du, was ich meine? Also, wenn sich dann wirklich alle komplett dedicaten damit und damit beschäftigen, sodass dann wirklich der Impact noch krasser ist und noch messbarer. Im Negativen wie auch im Positiven halt. Und ansonsten ist halt viel so auch subjektiv.
Ja. Ja, und die haben es halt untersucht, ne? Die haben es halt wirklich untersucht und haben gesagt, okay. In 5% der Fälle, in den wenigen Fällen hat es übrigens einen krassen Impact gehabt. Ne? Also die 5%, die gesagt haben, uns hat es was gebracht, die haben Millionen damit entweder verdient oder gespart. Oder
gespart, ja.
Und die anderen 95% halt gar nicht. Was in meinen Augen dafür spricht, dass es halt diese Use Cases gibt, aber es ist halt weit davon entfernt, wozu es alle gerade aufbauschen, dass es halt so der Game Changer für alle Bereiche ist. Ne?
Ja.
Und ich weiß auch gar nicht, also wenn es jetzt wirklich eine Blase ist, die platzt, was passiert nach dem Platzen? Also wie gesagt, zum einen, sau viele Leute sind da investiert. Nvidia, Oracle, OpenAI, whatever. Die Aktienkurse crashen, die Leute verlieren halt gespartes Vermögen. Ja. Können weniger investieren, können vielleicht irgendeinen Kredit nicht mehr zurückbezahlen, müssen Haus verkaufen, was auch immer. wirtschaftlich der Super-GAU. Aber auf der anderen Seite, das, was wir jetzt gerade erleben, diese Auftragsflaute, so,
ja,
das würde sich ja auf einmal wieder ins Gegenteil drehen.
Ja.
Auf einmal wäre nicht mehr die Aussicht da, dass du vielleicht irgendwann keine Entwickler mehr brauchst, sondern vielleicht, ne, dann würden vielleicht Firmen wieder sagen, okay, krass, nee, wir müssen jetzt wieder Leute einstellen, wir haben das alles falsch eingeschätzt, ja. AI kann doch nicht alles coden, was wir gedacht haben, dass es coden kann. So, es kann kurzfristig erstmal sehr, sehr schlecht für die Wirtschaft sein, aber langfristig vielleicht sogar auch ein Problem lösen oder wieder einen Aufschwung geben, so, ne?
Ja.
Ist halt die Frage,
was vielleicht ist das auch eine Blase, also das ist schon geil, alles ganze Item, aber vielleicht ist es nicht so geil, wie es halt in der Blase dargestellt wird.
Noch ein paar interessante Zahlen, und zwar so aus dem Startup-Bereich. Wir hatten 2015 weltweit in einem Jahr 2,8 Millionen neue Unternehmen, Startups.
Mhm.
2019 3,5 und 2020 4,4. Also es war die ganze Zeit ein relativ moderater Anstieg, ja, und auf einmal von 19 auf 20 macht es so einen krassen Jump. 23 waren wir bei 5,5 Millionen weltweit. Also man sieht schon, kann natürlich nur eine Korrelation sein, muss nicht kausal zusammenhängen, im AI-Zeitalter sprießen jetzt auf einmal die Startups. Warum? Meine persönliche Theorie, weil du halt so viele Firmen hast, die einfach irgendeinen Rapper um ChatGPT schreiben und sagen, wir haben jetzt die neue geile Super-AI,
ja,
haben nie ein Modell programmiert.
Genau.
Ist ja viel einfacher geworden. Ich habe auch neulich mit jemandem gesprochen, der bei so einem VC-Fund arbeitet, der sagt doch, ey, also die Menge an neuen Startup-Ideen, die ich jeden Tag auf dem Schreibtisch bekomme, hat sich einfach verzehnfacht.
Krass.
Seit AI. Ich muss so viel mehr
Geschäftsmodelle beurteilen
jeden Tag, weil einfach so viel sprießt, weil es halt so simpel geworden ist. Ja, und es ist wie damals mit Krypto. Ne? Wenn AI draufsteht, wird es gefundet. Scheißegal, was es ist.
Ja, das stimmt.
Hauptsache Hype.
Ja.
So, pass auf. Was glaubst du, wie viel Prozent der weltweiten Startup-Förderung bekommen AI-Startups? Also von allen Investorengeldern für Startups, die weltweit investiert werden, wie viel Prozent davon gehen an Firmen, die irgendwas mit AI machen?
70%.
Okay, nicht ganz so krass. Also je nach Umfrage, die man liest, zwischen einem Drittel und der Hälfte.
Ah, okay. Okay, doch nicht so, wie ich dachte, okay.
Aber es kommt trotzdem krass, finde ich, weil es ist halt eine Branche, ne?
Ja.
Weil die andere Hälfte teilen sich alle anderen Firmen, die nicht AI machen. Das ist schon hart. Was glaubst du, wie viel Geld war das insgesamt?
Was investiert wurde?
Also nur der Anteil, der in AI-Startups geflossen ist.
Über die letzten 2-3 Jahre oder was?
So. In 2024.
Der in weltweit?
Ja.
Über Investoren? So, also.
Ja.
Ja, okay. 4-5 Milliarden?
33,9.
Okay, krass.
Und jetzt mal in Relation, im ersten Quartal 25 war die letzte Funding-Runde von OpenAI. Die alleine haben 40 Milliarden geraced in dieser einen Funding-Runde. Das ist mehr als im Vorjahr
in der Gesamtperiode.
In alle anderen oder alle AI-Firmen zusammengeflossen ist. So, jetzt gibt es hier noch eine Erwartungszahl. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Aber Analysten behaupten, dass bis 2030 der AI-Markt.
Also in vier Jahren von jetzt an?
Ja, 15,7 Billionen Dollar umfassen könnte. Also, das ist sozusagen die Erwartung. Also, ja, da geht es jetzt nicht um Funding, sondern das ist sozusagen
der Markt.
Die Erwartung, was sozusagen da an Umsatz generiert wird durch AI-Software.
Krass.
Und wenn sich so eine Zahl bestätigen sollte, dann ist es natürlich keine Blase, klar.
Das ist keine Blase.
Aber
ist es dann gut oder schlecht, wenn es keine Blase ist?
Wie realistisch ist das? Du, wie gesagt, ich habe ja, also ich glaube, das hat halt alles zwei Seiten, ne?
Ja.
Wenn es keine Blase ist, dann ist es halt für die AI-Branche mega gut und für die Leute, die da investiert sind. Aber es bedeutet natürlich eine sehr disruptive Transformation unserer Wirtschaft und unseres Arbeitsmodells, ne? Und keine Ahnung, wie es halt auch in der industriellen Revolution war, Klar entstehen da auch Jobs, aber da werden erstmal ganz, ganz, ganz viele Leute arbeitslos werden. Und es gibt Leute, Ökonomen, die sagen, wir werden diese AI-Revolution nicht überleben ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Weil so viele Leute arbeitslos werden, dass wir sozusagen das gesellschaftlich nicht überleben werden, wenn wir nicht jedem einfach bedingungslos eine existenzsichernde Zahlung zukommen lassen. Weil, ne, was ist der Impact davon? Klar, eine massenhafte Arbeitslosigkeit heißt kein Konsum mehr. Heißt ja so oder ja, so, egal was die AI-Branche macht, heißt einfach, der Rest der Wirtschaft crasht.
Ja.
Und so ein paar Prozent mehr Arbeitslose verträgt irgendwo jede Volkswirtschaft. Ne? Ja. Aber wenn es so disruptiv wird, dass wirklich innerhalb von einem Jahr irgendwie hunderttausende Leute arbeitslos werden, weil halt AI krass um sich greift in einer Branche, dann ist es am Ende so, das hat ja auch einen Rückkopplungseffekt, ne?
Ja.
Es keinen Konsum mehr gibt. Am Ende kommt ja so eine Rezession auch in der AI-Branche an, ne?
So ein bisschen scary fürs neue Jahr, so.
Ist mega scary.
guter Einstieg.
Was passiert halt, wenn es eine Blase ist, ist auch nicht besser, ne? Weil, wie gesagt, da hängen ja auch Sparvermögen dran und Aktiensparpläne und Altersvorsorgen.
Da geht es auch nochmal richtig runter.
Leute, die irgendwie ihre Rente vielleicht in Oracle oder Nvidia oder in irgendwelche AI-Fonds oder so gesteckt haben. Eigentlich ist es, also ob Blase oder nicht Blase, so unsere Wirtschaft wird auf jeden Fall nicht mehr dieselbe sein.
Ja, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es keine Blase ist und die Entwicklung so rasant weitergeht und noch krasser wird und
Meinst du, das wird schlimmer, das Szenario?
Für die Wirtschaft. Also wenn es dann 2030 dann ist, was ja in 4 Jahren ist, ist ja gar nicht mehr so weit weg.
Ja.
Und das dann wirklich so, wie sagt man, also Generative AI oder sowas und so Sachen und voll das.
Also das generalisierte AI, also so die Superintelligenz.
Ja, genau. Vielleicht so in diese Richtung.
Ja. Ja gut, wenn die kommt, ist eh Feierabend.
Und dann ist Feierabend.
Dann ist Skynet angesagt.
Ja, da werden wir halt alle Schreiner und Bäcker.
Ja, nicht mal mehr.
Nicht mal vielleicht.
Nicht mal mehr, glaube ich.
Ich habe letztens ein Video gesehen, wo so Roboter ein Auto waschen.
Ja.
Das war ein bisschen scary irgendwie. muss ich auch dran gewöhnen, an diese ganzen Roboter. Da brauchen wir wieder Irina, so ein Change Manager für die Gesellschaft.
Auf jeden Fall, ja. Ja, die Frage ist halt, kann die Politik das abfedern? Ne? Ich meine, man könnte das ja sozialverträglich gestalten. Bin ich mir sicher, dass man das hinkriegen könnte, indem man sagt,
ich glaube, man müsste es
dann guck mal, was die, ne, was sparen die Unternehmen ein, indem sie Arbeitsplätze durch Roboter ersetzen. Wem kommt diese Ersparnis zugute? Ja, bleibt die am Ende bei den Shareholdern oder wird die irgendwo vergemeinschaftet und sozusagen kommt auch den Leuten zugute, die jetzt erstmal vor dem Nichts stehen und sich irgendwie umorientieren müssen und irgendwas anderes finden müssen. Du wirst ja nicht von heute auf morgen aus einem Tellerwäscher einen Machine Learning Engineer machen. So, das braucht ja Generationen, bis dieser Shift passiert, dass die Leute dann mehr in den Bereichen arbeiten, wo jetzt noch oder wo dann der verstärkte Bedarf ist. Ne? Aber wenn ich mir angucke, wie jetzt gerade, was gerade abgeht mit dem Verbrennerverbot auf EU-Ebene, da sieht man ja, wie schwer es die Politiker haben, sich überhaupt auf Change einzulassen. So, die ganze Welt macht Elektroautos, China voll der Vorreiter, überall wird nur noch Lithium abgebaut, Batterien, nachhaltige Energie, regenerative Stromgewinnung. Und Europa sagt, ja, wir müssen jetzt aber mal ein bisschen was für VW und BMW tun. So, wir müssen jetzt, nee, also komm, hocheffiziente Verbrenner lassen. Was ist eigentlich ein hocheffizienter Verbrenner? Nichts ist so effizient wie ein E-Auto. So, ne, bei einem Verbrenner geht ein Drittel der Energie in die Fortbewegung und 2 Drittel verpuffen für Transport, Herstellung und Reibungsverluste beim Antrieb. Und beim E-Auto gehen irgendwie 70-80% der Energie in die tatsächliche Fortbewegung. Da redet man 80%, 30% und dass die Technologie, die ihr Cap bei 30% hat, da redet man von hocheffizienten Verbrennern. Wenn die hocheffizient ist, was ist denn dann ein Elektroauto? Ist übereffizient oder mega effizient oder was?
Ich glaube
Wo ist denn das Wording für ein Elektroauto dann? So, und auf diesen Change, auf dieses auf diesen Gedanken kann sich ja unsere Politik nicht mal einlassen in einem vergleichsweise kleinen, nischigen Fall wie jetzt Fortbewegung.
Ja.
Was soll denn dann passieren, wenn es um was Großes geht, wie einfach unsere komplette Arbeitswelt?
Jetzt das Beispiel mit dem Verbrenner versus Elektro. Das Problem ist ja nicht nur die Technologie, die du jetzt auch verglichen hast, so, aber es sind ja auch die Lobbys. Es sind auch Wirtschaftsverbände und Lobbyisten und Riesenunternehmen,
ja, ja,
die ja wollen, dass
dann Verbrenner... Die auch super kurzfristig.
Ja, ja, genau. Die dann, na klar, also keine Frage, die dann aber super kurzfristig an ihre Gewinne jetzt denken, weil die jetzt nochmal ein bisschen Kohle machen wollen, weil was dann in 50 Jahren oder 100 Jahren ist, ist ja auch dann relativ egal.
Ist aber, und deswegen ist aber glaube dumm, ich, weil es müsste doch auch ein VW und ein BMW muss doch auch Interesse daran haben, dass es sie in 50 Jahren noch gibt. Und das wird ja auf dem aktuellen Pfad nicht passieren. Wenn die nicht krass aufholen gegenüber China beim Thema Elektroautos, dann sind die einfach in 10 Jahren nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, aber ich
glaube, man kann das gar nicht mehr aufholen. Also wie willst du das denn aufholen?
Ja, aber die Lösung ist ja nicht zu sagen, ja, dann kaufen wir in Europa, kaufen weiter Verbrenner und der Rest der Welt macht Elektroautos.
Ja.
Guck mal, wie viel Umsatz VW früher mal in China gemacht hat.
Nee, machen die nicht mehr so.
Ja, machen die nicht mehr. Ich habe Straßenumfragen gesehen, da sagen junge Chinesen, VW, ja, fährt mein Opa. Weil das in Sachen Connectivity so krass hinterher ist.
Sagt genug. Also...
Ja. Aber die Reaktion ist doch nicht zu sagen, okay, dann was soll denn das? Dann beschränken wir uns auf die EU als Markt zukünftig oder was?
100, also
macht ja gar keinen Sinn.
Ich bin 100% bei dir, aber leider ist es das, was wir gerade sehen, was gerade passiert.
Also, ja, total, total. Also, und das macht mir kein gutes Gefühl, wenn es um noch größere Herausforderungen geht, wie diese Transformation, die
wir es ja wirklich,
in der Arbeitswelt erleben.
Wenn es ja wirklich so kommen sollte, da habe ich schon ein bisschen Angst, das auszusprechen, also wirklich, dass so diese generelle AI kommt in 4, 5, 6 Jahren, 10 Jahren und wirklich so viele Millionen von Jobs wegfallen, dann gibt es doch keine andere Lösung, außer dann ein Grundeinkommen, weil wie willst du denn alle Menschen dann absichern, die dann keine, sind ja der Millionen, in der ganzen, keine Ahnung wie viele, ne, die dann wegfallen. Oder willst du die halt dann quasi als Regierung im Stich lassen?
Ja, das ist die
große Frage. Aber das kann ich mir dann nicht vorstellen, weil es ist dann, willst du dann überhaupt noch in so einem Land leben, wo du dann so im Stich gelassen wirst? Oder vielleicht machen, ja. Boah, jetzt werden wir hier richtig deep am Anfang des Jahres. Das macht mich richtig depressiv gerade
alles. Das tut mir leid.
Sehr, sehr, schon so ein bisschen, ja, Angst ist vielleicht ein krasses Wort auch, aber ja, so nachdenklich halt so ein bisschen.
Ja. Ja, pass mal auf, wenn du dystopisch willst, gebe ich dir jetzt mal richtig dystopisch.
Oh nein.
So Mitte 19. Jahrhundert, industrielle Revolution.
Ja.
Also nur zum Vergleich, heute leben, es gibt so Schätzungen, so 8,5% der Weltbevölkerung leben in Armut.
Okay.
Zur Hochzeit der industriellen Revolution in Großbritannien gibt es Schätzungen, weiß man natürlich auch heute nicht so genau, ne? Das sind alles nur so historische Quellen und Analysen und Hochrechnungen, 40-60% der Menschen in Armut.
In Armut, okay.
Dadurch, dass die Leute halt vom Land in die Stadt so, ne, die klassischen Berufe sind weggefallen, die Leute haben versucht, in den Fabriken Arbeit zu bekommen, aber es waren viel zu viele und so. Durchschnittliche Lebenserwartung infolge dieser Lebensbedingungen in der Stadt für so einen Arbeiter, Fabrikarbeiter, 14 bis 16 Stunden Tag.
Ist dann runtergegangen oder ist dann die Lebenserwartung hochgegangen?
Krass runter, Mitte 30.
Weil die alle so gestresst waren,
naja, Armut, aber es gab halt
kein gutes Leben.
Durch die riesige Arbeitslosenquote gab es halt einfach, ne, die Firmen haben sich halt ausgesucht, wen sie wollten. Und so, wenn du halt die Bedingungen nicht mitgemacht hast, bist du halt rausgeflogen, dann die nächsten 10 haben schon gewartet. Dadurch haben die Leute halt irgendwie so regulär 14 bis 16 Stunden Tage gehabt und sind nicht mehr älter als Mitte 30 geworden. Dazu kam, die wurden halt so schlecht bezahlt, dass sie halt auch, gesundheitlich, ne, da haben dann irgendwie, was weiß ich, 2 Familien haben sich dann irgendwie, keine Ahnung, ein 30 Quadratmeter Zimmer geteilt mit jeweils 4 bis 6 Familienmitgliedern. Dann fingen halt an, Krankheiten sich, ne, so rumzuspreaden. Tuberkulose.
Du schießt mich gerade richtig runter.
Pass auf.
Du schießt mich gerade richtig runter.
Und das alles kommt nächstes Jahr auf uns zu.
Nächstes Jahr.
Um jetzt noch mal ein bisschen positiven Ausblick zu geben. Also das war halt ein paar Jahrzehnte richtig, richtig schlimm. Und als Reaktion darauf sind dann unsere modernen Sozialversicherungssysteme entstanden. Ne? Irgendwann hat halt dann Bismarck gesagt, so, jetzt machen wir mal Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung und so. Die Dinge, die wir bis heute haben, die ja jetzt auch nicht mehr irgendwie gerade richtig funktionieren und alle auch aufgrund demografischen Wandels so ein bisschen am Abnippeln sind. Aber es hat dann, ich meine, wir sind durch ein krass tiefes Tal der Tränen gegangen und so Jahrzehnte später hat es dann auch nochmal einen positiven Impact gehabt.
Ja.
Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich gerne eine Regierung, die das jetzt erkennt und sagt, wir reagieren jetzt so frühzeitig, so korrekt auf AI, dass wir diesen krassen Dip dieses Mal nicht mitmachen müssen.
Aber ist ja kein Wunschkonzert. Spaß. Ja, also ich glaube, aber daran wird es aber scheitern.
Ja, mit so einem Experten wie Friedrich Merz wird es daran scheitern.
Wie lange ging aber diese Phase? Mal 20, 30 Jahre, also 2, 3 Jahrzehnte?
Ich habe es nicht genau gelesen.
War richtig, stand
Jahrzehnte.
War eine komplette Quelle. Katastrophe. Das heißt eigentlich eine Generation.
Ja, Minimum eine Generation. Ne? Du kannst ja nicht alle Leute umschulen. Du musst ja erstmal sozusagen eine Generation warten, bis die Leute sich dann in den Berufen ausbilden lassen, die dann gefragt sind. Ne?
Boah, das ist echt schlechte Laune. Also
würdest du heute noch jemandem raten, Informatik zu studieren oder schon nicht mehr?
Das ist eine gute Frage. Ich würde einfach sagen, mach das, was dir Spaß macht. Sehr diplomatische Antwort. Wenn es Informatik ist, mach es. Also ich würde niemanden dann abraten. Wenn er es machen möchte, würde ich es nicht abraten. Ich würde aber auch sagen, lerne halt noch so ein bisschen andere Skills. Nicht nur das harte Coden, auch so ein bisschen Soft Skills Richtung Projektmanagement, Richtung Coaching, Richtung Planung, Strategie. Würdest du sagen,
Projektmanagement überlebt länger als reines Coding?
Vielleicht aber auch nicht.
Ist meine Vermutung.
Aber nicht viel länger.
Zwei, drei Jahre mehr.
Genau, aber nicht viel länger. Aber nicht viel länger.
Ich war jetzt in der Situation, pass auf, ich gehe mal jeden Freitag so zum Kartenspielen in so einen TCG-Store.
Was ist ein TCG-Store?
Trading Card Game.
Ah, okay.
Weißt du, wo so Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und sowas kriegst. Ja. Und der Typ, der Mitarbeiter vom Laden, der die Spielrunde organisiert, hat mir jetzt 27 und studiert gerade Mathematik. Und muss sich jetzt für einen Master entscheiden.
Okay.
Und sein Prof hat ihn gefragt, oder den ganzen Jahrgang so, mit allem, was gerade los ist, überlegt euch mal, was glaubt ihr, wie sieht die Arbeitswelt in 10 Jahren aus?
Ja.
Und macht euch mal Gedanken, welchen Master ihr machen wollt.
Ja, klar.
Vor dem Hintergrund.
Ja, berechtigt.
Und dann kam er zu mir, da nach dem Kartenspielen und hat so gesagt, ey, du arbeitest doch in der IT, ne? Sag mal, was glaubst du, was ist in 10 Jahren los bei euch in der Branche? Weil ich muss jetzt entscheiden, ob ich im Master Richtung Informatik gehe oder Richtung Mathematik oder irgendwas ganz anderes. Was hättest du geantwortet?
Ich hätte gesagt, mach so Management-Sachen irgendwas. Auch wenn es ein bisschen trocken ist. Aber so Management-IT.
Das ist halt so Hardcore-Mathematiker.
So eine Kombo halt.
Das ist halt so Hardcore-Mathematiker. Ich glaube, das steht gar nicht auf seinem Zettel.
Ja, aber gerade deswegen. Weil er so Hardcore-Mathematiker ist, wenn er noch so ein
Soft-Skill... Die haben ja nie Soft-Skills, die Mathematiker.
Ja, aber wenn er noch so ein Soft-Skill dazulernt, so Strategie, Beratung, Management, irgendwas, gerade das ist eine krasse Kombi, dieses harte Hard-Skills plus die... Okay, ist auch ein bisschen
so blöd, Vermittler spielen wie immer. Also ich habe zu ihm gesagt, in der Situation so, also ich kann dir null sagen, was in 10 Jahren ist, aber ganz ehrlich, ich glaube... Die Arbeitswelt wird in 10 Jahren so krass anders aussehen als heute, dass wir uns das noch gar nicht vorstellen können im Ansatz.
Okay, das kann
völlig egal, was du heute machst, so bleib halt offen für Neues. So. Was du heute studierst, das wird es in 10 Jahren nicht mehr geben wahrscheinlich,
okay.
Oder?
Okay.
Oder ja, würdest du da widersprechen?
Nö, valider Punkt. Also kann durch 10 Jahre vielleicht nicht, vielleicht dauert es ein bisschen länger.
Das war halt die Frage vom Prof. Ne?
Ja.
Stellt euch mal, malt euch mal aus, was in 10 Jahren ist. So.
Ja, ich glaube, in 10 Jahren wird es noch einige... Ich glaube, diese ganz relativ einfachen Sachen wie Sachbearbeiter, Formulare ausfüllen.
Ist ja jetzt schon Geschichte.
Ja, aber ist es noch nicht. Die sind ja noch da alle.
Ja, hier.
In der Theorie ist es noch.
Wegen unserer Kündigungsschutzgesetze in Deutschland. Ja. Aber guck mal in die USA. Da sind massenweise Versicherungen die ganze Abteilung entlassen gerade.
Ja.
Okay, jetzt
Abschlussfrage. Können wir nicht mehr über AI reden? Das hat mich richtig runtergezogen.
Abschlussfrage, dann machen wir Feierabend okay. Mit dem negativen Thema. Abschlussfrage, und also die Folge heißt ja, wann platzt die AI-Bubble? Also jetzt, wir müssen uns jetzt festlegen.
Also auf eine Zahl?
Wann, oder du kannst auch sagen, sie platzt gar nicht.
Okay.
Und dann gewinnt der, der näher dran ist mit seiner Schätzung.
Und was gewinnt der?
Können wir uns überlegen.
Den lassen wir jetzt schon überlegen.
Eine Runde Kart fahren.
Oh ja, oh, das finde ich cool.
Ja?
Ja. Ich will gewinnen.
Also ich sage,
aber ist ja egal, auch wenn ich verliere, weil ich fahre ja trotzdem Kart.
Ja, aber dann...
Ich muss ihn bezahlen.
Ja, sonst muss ich bezahlen.
Ja, okay.
Ja. Kartfahren machen wir so oder so.
Ja.
Also ich sage, jetzt lege mich hier und heute fest, die AI-Blase platzt am 3. September 2026.
So früh?
Ja. Du kannst jetzt überlegen, ob du drunter bleibst oder drüber gehst.
Okay, ich mache jetzt mal das komplett andere Gegenteil, damit es ein bisschen spannend ist. Platzt gar nicht.
Platz gar nicht.
Ja, es geht einfach noch die nächsten 5 Jahre so weiter.
Okay, aber wir müssen uns schon, sagen wir mal, wir müssen uns auf ein Datum einigen, dass wir sagen, okay, wenn sie an dem Datum noch nicht geplatzt ist, dann gewinnst du die Wette.
Dann ist es...
Wir können ja sagen, wenn sie bis zum 3. September platzt, habe ich gewonnen. Wenn sie am 4. noch nicht geplatzt ist, dann hast du gewonnen. Nur damit wir auch irgendwann mal Kart fahren gehen, weißt du? Sonst müssen wir bis
ans Ende aller Zeit warten. Ich gebe dir Kulanz Ende September.
Ende September, okay. Ja. Also wenn sie im Oktober noch nicht geplatzt ist, dann gehen wir auf meine Kostenkarte fahren.
Ja.
Und wenn sie vorher platzt, gehen wir auf deine Kostenkarte fahren.
Ja. Trotzdem ein positives Jahr.
Wir wünschen euch viel Spaß alle.
Richtig unglaubwürdig. Warte mal, aber Lied, wir brauchen ein Lied.
Ja, wir brauchen irgendwas Depressives.
Boah, eine Ballade?
Keine Ahnung.
Eine Ballade.
Aus. Ich habe jetzt schon so oft ausgesucht.
So eine Rockballade.
Okay.
Ja, so eine Rockballade.
Okay.
Die so ein bisschen alles runterzieht.
Okay.
Ja. Okay, sorry für diese depressive Folge. Die nächste wird lustiger. Tschüssi.
Ciao, ciao. Screens glow bright like a promised land. Golden mines built on borrowed sand. Code runs deep. Veins of chrome, selling futures we don't own. They preach the gospel fast or smart, replacing soul with neural art. Numbers climb, no fear. Truth leaks out. Gold-plated dreams begin.
Who takes the blame when markets die?
Bubble bleed.